Ich lese aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tage des Festes, welcher der höchste war, trat Jesus auf, rief und sprach: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ich möchte beten. Herr Jesus, du herrlicher Sohn Gottes, unser Herr und Heiland, wir wollen dich anbeten, wollen dir Danke sagen, dass wir dir heute Abend hier zusammen sein dürfen, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dir. Und deshalb laden wir dich ein, komm in unsere Mitte, geh durch unsere Reihen, rühr du uns an, hab Dank dafür. Wir bitten dich, segne unseren Bruder, das Wort auszulegen, bevollmächtige du ihn. Und lass uns Hörende sein, nicht nur mit dem äußeren Ohr, sondern mit dem Herzen. Lass dein Wort ankommen, lass es uns treffen, lass es uns verändern, lass es uns zu unserem Wachstum dienen, dass wir Diener sein können auch in deinem Reich, indem du uns zubereitest, indem du uns ausrüstest. Und tu das auch ein Stück heute Abend. Wir bitten dich darum und danken dir dafür. Amen.
Sag auf Österreichisch, schönen guten Abend, grüß Gott. Es ist Kärnten. Ja. Aber ich habe von den Kärntnern inzwischen gelernt, wenn es gar nicht geht und irgendwie nicht hinhaut, dann sagen wir in Kärnten, ah, Leilosen, Leilosen. Ich würde gerne anfangen mit einer Quizfrage. Wer hat den Urlaub erfunden oder eingeführt? Gott und Jesus ist immer richtig. Meine Zeit. Jetzt kommt der Punkt, wo ich sagen würde, leider seid ihr in der Mehrheit, sonst... Der Urlaub wurde von Gott erfunden und eingeführt. 3 satte Wochen jedes Jahr, eine kleine Freizeit in Jerusalem, die 3 Jahreshauptfeste. Dazu kommen noch 2 Wochen ungefähr Anreise, Rückreise, Stau bei Bethlehem inklusive. Und das Allertollste an der ganzen Geschichte ist, Gott hat auch das Urlaubsgeld erfunden. Denn er erlaubt im 5. Buch Mose, im Kapitel 14, ab Vers 22, jeden 3. Zehnten für diese Feste zurückzulegen und zu reservieren. Und er sagt ausdrücklich, dass ihr dann alles kaufen könnt, wonach euch gelüstet, was euch schmeckt, was ihr liest, ja, schaut gleich nach. Spendenbasierte Werke werden da natürlich bleich, gell? Oder auch nicht. Gott hat beides gegeben. Den Urlaub, 5 Wochen und das Urlaubsgeld. Denn er will, dass seine Menschen in seiner Gegenwart, bei seinen Festen, fröhlich sind. Die Juden haben diese Feste grundsätzlich geliebt, ganz besonders und top in der Beliebtheitsskala war dann das Laubhüttenfest. Das war neben Passa und neben Schavuot, Pfingsten, war das Laubhüttenfest das große, 3. abschließende Jahresfest. Man ging nach Jerusalem, um dort zu feiern. Wenn es möglich war, sollte jeder Mann über 20 Jahre daran teilnehmen, womit auch mit ihren Familien. Es war das fröhlichste und das glanzvollste aller Feste. Laubhütten, das war direkt ein Stück weit Party im Tempelbereich, im Frauenvorhof haben die Männer dann getanzt. Es gab Fackelwerfer, die Lichter oder das Licht dieser vier großen Leuchter, die da extra aufgestellt wurden, das konnte man bis Tekoa sehen, circa 30 Kilometer weit, und die Gesänge der Chöre bis hinunter nach Jericho hören. Die Juden nannten es das Fest ihrer Freude. Es fällt für unsere Jahreszeit Ende September, Anfang Mitte Oktober, das ändert sich ja, weil der Kalender ein Mondkalender gewesen ist, für die Fachleute der 15. Tischri. Es gab mehrere Anlässe für dieses Fest. Zunächst einmal einen ganz schlichten und einfachen historischen Anlass. In der Zeit der Wüstenwanderung sind die Menschen in Zelten und Hütten unterwegs gewesen, hatten keine feste Residenz. Und um daran zu denken, an diese Wanderschaft, an diese Pilgerschaft, wo man unterwegs war, ehe man das gelobte Land erreichte, um daran zu denken, dass man hier unter Gott wanderte und von Gott auch beschützt und beschirmt wurde, hat man dieses Fest gefeiert. Es war geboten, Levitikus 23, findet man das alles. Man hat da gefeiert, dass Gott mit einem unterwegs war. Man hat der Wanderung gedacht, des Schutzes, der Bewahrung, der Versorgung. Auch, dass man auf dieser Wanderung eine Sehnsucht hatte, endlich anzukommen, denn die Wanderung war nicht das Ziel. Wenn heute oft gesagt wird, der Weg ist das Ziel, hätte Israel gesagt, nein, das Ziel ist das Land, wo Milch und Honig fließt, aber nicht der Weg in der Wüste. Und für diese Um dieser Wanderung zu gedenken, baut man in Jerusalem für dieses Laubhüttenfest die Sukkah, die Laubhütte. Sukkot ist dann der Plural. Die mussten jedes Jahr neu gebaut werden, die durfte man nicht übernehmen. Die wurden gebaut auf Dächern oder in Vorgärten und so weiter. Das bestand alles aus Stroh zum Teil, aus Baumzweigen, aus verschiedenen Gewächsen und Blättern. Und es sollte zeigen, lange Zeit war Israel unterwegs als ein mobiles und bewegliches Volk. Sie sollen daran denken, wie ich die Kinder Israel habe in Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Ägyptenland führte. Aber dann ist dieses Laubhüttenfest mit dieser Hütte noch etwas Besonderes. Und das Besondere daran ist, dass die Zweige, mit denen diese Hütte bedeckt war, einerseits durchlässig sein sollten für den Himmel, sodass man die Sterne gut sehen konnte, und gleichzeitig sollte dieses Durchlässigsein auch zeigen, wir warten noch auf eine größere Heimat. Wir warten auf eine schönere Zukunft. Und der Blick hinauf durch diese Blätterdächer zum Sternenhimmel sollte das signalisieren. Wir sind hier bei Gott zwar unterwegs auf dieser Welt in einer Wanderschaft, aber wir sind auch unterwegs in eine himmlische Heimat. Einst waren wir Flüchtlinge, jetzt sind wir Kinder. Einst war es die Wüste, dann kam das gelobte Land. Aber jetzt warten wir noch auf eine größere Zukunft, bis wir eines Tages zu Hause sind in der ewigen Heimat. Unterwegs in das Reich Gottes, das der Messias herbeibringen würde. Das Interessante natürlich an diesem immer schütter werdenden Blätterdach da oben, das gleichzeitig schon vor der Sonne schützte, aber dann doch immer schütterer wurde im Laufe dieser Tage, ist, dass je mehr die Blätter abfielen oder verschrumpelten und verwelkten, desto freier wurde der Blick in den Himmel hinein. Es gibt ja manche, wenn ich mich so umschaue, bei denen wird das Blätterdach da oben auch immer weniger, sodass am Ende immer weniger zwischen ihnen und Gott steht. Das heißt also, diese Laubhütte bei uns ist auch schon ein bisschen in Abbruch begriffen. Aber das war das eine, Wanderschaft. Aber nicht nur gelobtes Land, sondern der Himmel als Ziel. Dort ankommen, wo Gott uns eigentlich bei sich willkommen heißen möchte. Und je mehr man die Augen erhebt und durch die Sterne zu den Sternen hinaufschaut, desto mehr Sehnsucht auch nach dem, was Gott geben wird. Ein zweiter Anlass für das Fest war eher landwirtschaftlicher Natur. Es war ein Erntedankfest, dieses Laubhüttenfest, wie auch die anderen Hauptfeste Erntedankfeste waren. Es war das Fest der Lese, Weinlese, Fest der Ernte, weil die Obsternte endgültig eingebracht war. Und so wurde es auch zu einem sehr beliebten Fest, weil es in diesem Fest das Einbringen der Ernte zu feiern gab. Das Erntejahr war abgeschlossen und wegen dieses Reichtums, den jetzt die Ernten erbracht hatten, wurde es auch das Fest genannt oder das Fest des Herrn oder die Zeit der Fröhlichkeit oder das Fest der Freude. Dazu gehörte dann natürlich, dass man auch gesagt hat, gerade bei diesem Fest, da sollen die ganzen Unterschiede zwischen Arm und Reich möglichst aufgehoben werden. Witwen, Waisen, Fremdlinge, alle sollten auch willkommen geheißen werden. Und alles, was an Reichtum, an Erntereichtum und Wohlstand da war, das sollte geteilt werden und jeder sollte Anteil bekommen. Da sollten alle fröhlich sein, keiner sollte darben. Darum so ein Fest der Freude. Aber dann steht dieses Fest natürlich auch dafür, dass es grundsätzlich darum geht, die Ernte eines Lebens einzubringen und zu fragen, was ist denn der geistliche Ertrag meines Lebens? Was ist denn die geistliche Ernte, die ich einbringe? Und wenn man den Festkalender Israels anschaut, dann merkt man, dieser Festkalender hat beim Laubhüttenfest noch einen Vorspann. Das Laubhüttenfest ist der Abschluss eines Zyklus von Herbstfesten. Und die beginnen mit dem Neujahrstag. Rosh Hashanah, Tag des Posaunenblasens. Und weil natürlich der ganze Festzyklus des Jahres auch das geistliche Leben abbildet, von Pessach, wo das geistliche Leben beginnt, durch dieses Opfer und durch das Brot der Erstlinge, das ungesäuerte Brot, dann bei Pfingsten, Schavuot, einen Höhepunkt findet und dann beginnt eine lange Zeit der Ernte und des Einbringens der Früchte. Das wird dann abgeschlossen und diese Lebenszeit, für die diese Jahresfeste stehen, diese Lebenszeit, die wird auch dann abgebildet, dass gegen Ende des Lebens die Posaunen noch einmal zu tuten anfangen. Posaunen beginnen zu blasen und dann auf den Tag des Posaunenblasens kommen 10 Bußtage. Ich war einmal in Israel um die Zeit, die nehmen das unwahrscheinlich ernst. 10 Tage, wo man das Jahr Revue passieren lässt und fragt, was waren meine Versäumnisse, was waren meine Verfehlungen, was waren Gelübde, die ich nicht gehalten habe, wofür war dieses Leben überhaupt gut? Und für mich wird dieser Jahresfestkreis immer wichtiger in der Hinsicht, dass ich weiß, vor vielen Jahrzehnten inzwischen habe ich angefangen mit Pessach und bin erlöst durch das Blut des Lammes und gespeist von diesem ungesäuerten Brot, das Jesus Christus selber ist. Und habe Pfingsten hinter mir durch den Empfang des Heiligen Geistes. Und dann eine Zeit der Frucht und der Ernte, des Arbeitens, des Wirkens, des Schaffens. Und jetzt gehe ich von meinem Leben her schön langsam in die Zielgerade und ich merke, in meinem Leben tuten die Posaunen ganz kräftig. Und Gott stellt mich auch immer wieder und legt meinem Herzen diese Frage nahe. Prüf noch einmal, schau zurück. Was hat's denn gebracht? Was war wert, getan zu werden? Was ist wert, mit in die Ewigkeit genommen zu werden? Und dieser Frage, sich gegen Ende des Lebens zu stellen, was ist denn herausgekommen bei meinem Leben? Bußtage, ja? Das prüfend Gott hinzulegen. Diese Tage, die bekommen dann im Festzyklus Israels einen wunderschönen Abschluss und der heißt Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Dass am Ende der Prüfung auch gesagt wird, Shalom, es ist Friede, es ist alles gut. Ich empfinde es als ein großes Vorrecht, dass Christus mit uns noch zu Lebzeiten Dinge aussortiert, wo er fragt, bist du dir sicher, dass das notwendig war? Waren da nicht auch verlorene Tage, Wochen, Monate, Jahre? Breit's vor mir aus und ich bin froh, dass es auf dieser Seite der Dinge tut, dann muss er beim Preisgericht nicht so viel mit uns arbeiten. Aber wenn die Zeit abgeschlossen ist, Sukkot, Laubhütten, frohes Fest feiern, genießen, sich's gut gehen lassen, Gott deckt uns dann selber den Tisch und lädt uns ein zur Tafel zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und dann hat dieses Fest noch eine Facette gehabt. In 4. Mose, in Kapitel 29, wird gesagt, dass im Laufe dieser Festtage als Opfergabe insgesamt 70 Jungstiere geopfert werden mussten. 70 Jungstiere, sie stehen für die Völker der Welt, wenn man nach 1. Mose Kapitel 10 vorgeht. Israel bringt Gott stellvertretend diese Stiere dar für die Völker der Welt, um damit anzudeuten, es wird noch eine große Ernte auch unter den Völkern der Welt geben. Denn Israel wusste sehr wohl, Erwählung bedeutet Verantwortung. Erwählung war nicht Bevorzugung, sondern Beauftragung. Und Israel war immer gedacht als ein Modell, das Gott in dieser Welt geschaffen hatte, um es der Welt vor Augen zu stellen, wie es aussieht, wenn man mit diesem Gott im Bund lebt. Dafür sollte Israel Zeugnis ablegen. Es ging nicht um Exklusivität und bei sich bleiben, sondern es ging immer darum, dass Gott sagt, ihr seid meine Botschaft an die Welt. Und darum steht im Heiligtum Israels ein siebenarmiger Leuchter. Und dieser siebenarmige Leuchter symbolisiert die Botschaft und die Berufung, die Israel an die Welt hat, Licht der Welt zu sein. Israel sollte als erstes Volk der Welt voranleuchten und den Weg zu Gott weisen. Bei Laubhütten werden dann im Tempelgelände 4 riesige Kandelaber oder Leuchter aufgestellt, 25 Meter hoch. Und jeder der 4 Leuchter hat 4 ziemlich große Schalen, wo in jede einzelne Schale wieder 65 Liter Öl hineingehen. Und dieses Öl wurde von jungen Männern raufgebracht, die mussten ziemlich gut klettern können. Die Tochter in diesen Schalen, die waren ganz besonders gefertigt, sie waren aus abgelegter, abgetragener alter Unterwäsche der Priesterbekleidung gemacht. Das waren die Tochter. Und wenn die Leuchter dann brannten, dann waren diese Leuchter weithin zu sehen, wie gesagt, man sagt bis nach Dekor, 30 Kilometer weit. So spielt also das Licht auch bei der Laubhüttenfest eine Rolle. Und dann macht es klar, dass Jesus eines in diesem Fest dann auch in dem Zusammenhang sagt, Vorsicht Leute, das Licht des Tempels leuchtet bis Dekor. Das Licht der Welt bin aber ich. Aber es ist mit drinnen eingeschlossen, dass Israel eine Berufung hatte, der Welt voranzuleuchten, ein Licht für die Heiden zu sein. Der höchste Tag des Festes, von dem unser Text dann redet, das ist dann der 7. Tag des Festes. Und da spielt eine Wasserzeremonie eine entscheidende Rolle. Am Morgen, während das Morgenopfer dargebracht wurde, ging ein Priester hinunter zum Teich Siloa und füllte dort einen Krug, einen goldenen Krug mit Wasser, 1,35 Liter. Damit kam er herauf und sobald er gesehen wurde, dass er kam, wurde 3 laute Fanfarenstöße ausgestoßen. Wurde angekündigt. Das Wasser wurde dann zusammen mit Wein in 2 Schalen am Brandopferaltar gegossen, als ein Trankopfer Gott dargebracht. Am 7. Tag, wenn der Priester kam, wurde das Signal 7-mal wiederholt. Und dann wurde dieses Wasser nach einem 7-maligen Umschreiten des Altars erst ausgegossen. Und der Gebet, und die Gebete sind interessant. Herr, wirke jetzt dein Heil. Schenke jetzt dein Heil dem Sohne Davids und durch den Sohn Davids uns allen. Sende von deinen Himmelshöhen her dein Heil durch Davids Sohn, wie es im Wassergießen verheißen ist. Öffne die Heilsbrunnen des Heiligen Geistes durch Davids Sohn. Diese Gebete gehören zum Hosanna, Herr, hilf, zum großen Hosanna Rabba. Und wenn diese Gebote gesprochen und das Gebet vollendet war, das Wasser ausgegossen worden war und ebenso der Wein, dann wird's still. Würde Gott tatsächlich etwas tun? Würde er tatsächlich das Heil schenken? Würde Messias kommen? Würde? Das war die eigentlich drängende Frage. Die Herrlichkeit zurückkehren in den Tempel? Oder müssen wir ein weiteres Jahr warten, noch ein Jahr ins Land gehen lassen, bis die Zeit erfüllt wird? Oder kehrt hier jetzt heute die Herrlichkeit Gottes zurück? Denn das ist in den Gebeten angeklungen. Es ging nicht mehr nur um Wasser, das man brauchte für die Felder, sondern es ging um ein Wasser aus den Heilsquellen, um ein Wasser, in dem angedeutet war, Gott würde sich verströmen unter sein Volk und seine Herrlichkeit zurückbringen. Und da drinnen, genau an der Stelle, tritt Jesus auf. Und er meldet sich laut und vernehmlich, deutlich und unmissverständlich zu Wort. Am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, und wir lesen das, und ich tue es auch, eher mit sanftem Ton. Aber was Jesus hier tat, das war kein leiser, meditativer Tonfall, es war ein ganz starker, lauter Ruf, Kratzo im Griechischen, das ist fast ein Schmerzensschrei, ein Wehgeschrei, auf jeden Fall eindringlich, dramatisch, markerschütternd. Nein, es war kein sanfter Ton, sondern er stößt einen Ruf aus, weil er in einer Sache unbedingt Aufmerksamkeit haben möchte. Und man könnte natürlich fragen, was will er eigentlich? Es ist doch alles wunderschön, das Fröhlichste, das Schönste aller Feste, das Lebendigste, es wird gerade gefeiert und da kommt jetzt einer und schreit herum. Kann er sich nicht mit uns freuen, einfach mit uns freuen, einmal einfach mit uns freuen? Nein, er kann sie nicht in Ruhe lassen, denn es ist zu wenig, die Geschichten zu erzählen und ihrer zu gedenken, der Bewahrung auf der Wüstenwanderung. Es ist zu wenig, die Siege von gestern zu feiern. Es genügt auch nicht, dass Gott uns die Gaben der Schöpfung gibt, dass er uns Land und Frucht segnet, Regen gibt, Boden und Ernte. Es ist nicht genug, die Gaben der Schöpfung zu haben. Es ist auch nicht genug, Träume von morgen zu haben. Die Heiden kommen zu uns. Und Jesus platzt in diese Feststimmung hinein und wie so oft ist dann noch einmal das Knistern in der Luft, eine Spannung, die förmlich mit Händen zu greifen ist. Denn es geht um diese uralte Auseinandersetzung, die das Johannesevangelium von Anfang bis Ende durchzieht. Jesus oder Religion? Jesus oder Kult, Jesus oder Tradition. Er macht es ja nicht schlecht, dieses Fest, nur macht er deutlich, das Fest hat vieles verkündigt. Und in den Feierlichkeiten war erkennbar, was Gott tun würde, auch durch seinen Messias. Aber was Jesus hier deutlich macht, auch wenn das Fest euch alle Vorschatten geliefert hat, alle Hoffnungen vor euch ausgebreitet hat, nach Messias, nach Heil, nach Brautzeit, nach allem Möglichen, was da noch mitschwingt bei diesem Fest, wenn alles wunderbar gemacht ist in diesem Fest und wenn alle Hoffnungen euch vor Augen stehen und ihr Gott anruft um Hilfe, wenn ihr alles das tut, müsst ihr eines wissen, erfüllt wird es in mir. Erfüllt wird es nur in mir. Erfüllt wird es nur durch mich. Und so sagt er, wenn jetzt noch jemand dürstet, dann muss er zu mir kommen. Nein, Tradition genügt nicht, Kult genügt nicht, Religion genügt nicht. Etwas übernommen zu haben genügt nicht, es sei denn, man hätte es zutiefst angenommen. Versteht ihr, mitten in einem Fest, in dem man alles feiert, Licht und Ernte und Freude und Hoffnung auf die Zukunft, Erwartung, ein Fest, in dem man Wasser feiert, sagt Gott, ja, sagt Jesus, es kann sein, dass der eine oder andere noch diesen Durst nach wahren und echten Leben spürt. Und das macht er laut und deutlich, klar, unmissverständlich. Seine Botschaft: Er wird vom Geist reden. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Gibt es das eigentlich, diese überschäumende Festfreude und doch immer noch Durst haben? Ein Durst, der bleibt, ein Verlangen, das kein Kult stillen kann. Eine Sehnsucht, die mit den Mitteln dieser Welt nicht wegzukriegen ist. Und er braucht ihnen diesen Durst eigentlich nicht einzureden. Sie wussten im Grunde alle, was ihnen fehlte. Und alle Festfreude hatte immer auch diesen schalen Beigeschmack. Wir feiern es zwar, aber das Eigentliche, das, was wirklich gemeint ist mit all dem, was in diesen Elementen des Festes angesprochen ist, das Eigentliche, das haben wir gar nicht. Das war schon so gewesen bei dieser Frau am Jakobsbrunnen. Die war auch zum Brunnen gegangen, hatte Wasser geschöpft. Und dann bietet ihr Jesus Wasser des Lebens, ein lebendiges Wasser. Und die Frau wusste, ja, mir fehlt im Grunde etwas. Dann ist die Rede von den 5 Männern, die sie da gehabt hatte, und keiner hat's gebracht. Und der, den sie jetzt hatte, fing auch schon wieder an, langweilig zu werden. Und diese Frau hat etwas gemerkt davon, dass keine Liebe in dieser Welt da ist, in der das Leben gewesen wäre. Übrigens, manche Ausleger sagen, und das ist ein interessanter Nebengedanke, mit den 5 Männern sind gar nicht 5 Ehemänner gemeint, sondern die 5 Götter der Samaritaner. Die Samaritaner war also ein Mischvolk, das hatten die Assyrer aus Fremdstämmen da angesiedelt, das hatte sich mit den Resten der einheimischen Bevölkerung vermischt und die hatten ihre Götter mitgebracht und so hatten die Samaritaner 5 Götter. Und einen 6. zur Reserve in Jerusalem. Auch die Frau am Jakobsbrunnen, Durst nach Leben. Und aus allen möglichen Quellen oder Zisternen, Pfützen dieser Welt versucht zu trinken und den Durst zu löschen. Und der Durst war geblieben. Und als sie dem einen begegnet, der selber das Leben ist und er ihr Wasser des Lebens anbietet, greift sie sofort zu und wird zur ersten sehr spannenden Missionarin. Durst. Mitten am Fest. Weil das Eigentliche noch gar nicht gekommen ist. Was ist denn das, dass wir nie genug haben, solange wir bei den Dingen dieser Welt sind. Ich mag dieses Wort Seele im Hebräischen besonders. Seele im Hebräischen heißt Nefesh. Und die meisten denken sofort an etwas Erhabenes, so Platonisches, Vergeistigtes. Eine Seele ist was total Archaisches. Seele, das ist Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Walter Wolf schreibt in seiner Anthropologie zum Alten Testament, Seele, das ist der dürstende, der bedürftige Mensch. Etwas, das immer zu dürstet, etwas, das immer zu verlangen hat, etwas, das mit den Dingen dieser Welt und den Stoffen dieser Welt nicht satt zu kriegen ist, etwas, das diese Welt nicht erfüllen kann. Etwas, das für etwas anderes geschaffen wurde. Und immer wenn der Mensch versucht, den eigentlichen Hunger und Durst seiner Seele zu stillen, dann lässt es ihn meistens leer. Ersatzstoffe betrügen oder binden in einer Sucht. Manche versuchen es mit Spirituosen, den Spiritus zu ersetzen. Es ist das Seltsame, dass die Gaben der Schöpfung uns leer lassen und dürstig lassen, wenn nicht die Gaben des Heils dazukommen. Wir haben nie genug gehabt vom Leben, solange wir nicht das Leben haben. Darum sagt Jesus, kommt her zu mir. Denn das, was euer Durst meint, das bekommt ihr von mir. Nochmal. Jesus kommt nicht, um uns im Leben mehr zu besorgen. Jesus ist nicht gekommen, dass wir ihn per Gebet den Arm auf den Rücken drehen, damit uns immer mehr Dinge gibt, damit wir etwas vom Leben haben, sondern Jesus ist immer nur gekommen als das Leben. Er ist nicht dazu da, unser Leben auszustaffieren und reich zu machen, er ist gekommen als unser Leben. Als das Wasser des Lebens. Und so fängt Jesus an diesem Fest davon zu reden, dass es eine Möglichkeit gibt, den Durst der Seele zu stillen. Und dass man ehrlich wird und sagt, ja eigentlich, ich verlange nach mehr, ich sehne mich nach mehr. Dieses Leben, es ist ja viel zu schnell vorbei. Guck mir ein paar Gesichter an, die denken sich, naja, 75, 80 und dann sagt man, schon vorbei. Und das Kuriose ist, dass manche durch dieses Leben gehen und eigentlich immer die ganze Zeit nur auf das Leben warten. Das fängt bei kleinen Kindern an, nicht? Wenn ich erst einmal groß bin, nicht? Oder wenn ich in den Kindergarten komme. Dann fängt das Leben an, dann kommt man in den Kindergarten, das Leben ist nicht im Kindergarten. Wenn ich erst zur Schule gehe, der Irrtum klärt sich schnell auf, dass in der Schule das Leben sein sollte. Ja, und wenn ich erst, und dann kann man das durchdeklinieren, mein Moped habe oder meine Freundin habe oder wenn ich einen fixen Job habe, die Ausbildung beendet ist, dann fängt das Leben an, sagen viele. Wenn ich erst verheiratet bin, dann fängt das Leben an. Dann bist du verheiratet und merkst, auch da ist das Leben nicht, obwohl es ganz lustig ist am Anfang. Wenn das Haus gebaut ist, dann fängt das Leben an. Wenn ich Karriere gemacht habe, dann fängt das Leben an. Wenn ich erst in Pension bin, dann fängt das Leben an. Tja, und dann klopft der Tod an und dann fängt nicht mehr viel an. Und man möchte diese Leute fragen, sag mal, wann hast du eigentlich gelebt? Du hast immer darauf gewartet, dass das Leben beginnt. Also ich kann euch fröhliche Einladung aussprechen. Diese Pleite kann man sich ersparen, dass man das Leben immer von etwas erwartet, das kommt, während Jesus längst gekommen ist und das Leben in mir sein möchte. Und darum spricht er vom Geist und redet davon, dass der Durst unseres Lebens durch ihn zu stillen ist. Der Durst nach Ewigkeit, das würde er stillen. Den Durst nach Frieden mit Gott, das würde er stillen. Ich mache Frieden mit euch und für euch mit dem Vater. Der Durst nach Liebe, bei ihm wird er gestillt. Der Durst nach Freiheit, bei ihm wird er gestillt. Der Durst nach Freude, bei ihm wird er gestillt, weil in Jesus alle Angst weggenommen wird und von ihm alles gut gemacht wird. Ich weiß ja nicht, wer von euch ab und zu schon einmal sich in fremden Systemen umgeschaut hat, aber der Buddhismus identifiziert als das Hauptübel der menschlichen Existenz das Begehren. Leben heißt Leiden. Und das Leiden entsteht aus Begehren. Und das Leiden kann aufhören, wenn man das Begehren abtötet. Und das Begehren tötet man ab, indem man nichts Liebes mehr hat. Was für eine Philosophie. Und Jesus würde glatt und wirklich markerschütternd laut schreien: Nein, nein, nein. Ihr müsst den Durst nach Leben nicht abtöten. Im Gegenteil, es ist das Einzige, was euch noch darauf aufmerksam macht, dass euch etwas fehlt. Ihr müsst den Hunger nicht abtöten. Das sind Signale, das ist die Anlage, die ihr in euch trägt, die in euch etwas signalisiert, wo ihr sagt, da fehlt etwas. Wenn er vom Heiligen Geist redet, dann spricht er genau das an. Dass dieser Geist zurückkommen würde, gegeben werden würde. Das, was die Juden an diesem Fest erwartet haben, dass Messias den Heiligen Geist bringt. Jesus sagt, in die Hand versprochen, nur noch kurze Zeit. Wenn ich meinen Weg zu Ende gegangen bin, dann wird das Ergebnis meines Weges, den ich zu Ende zu gehen habe, das sind, dass der Geist zurückkommt. Dann werdet ihr wieder, was ihr einmal gewesen seid oder hättet sein sollen. Dann bekommt ihr wieder das, wofür ihr eigentlich geschaffen seid. Und wenn man die Menschen fragt, wozu bist du denn da, dann antworten meisten Leute nur mit irgendeinem Zweck. Dass ich Arbeiter bin oder Familienvater bin. Und manche Leute sind noch so kess, dass sie auf ihren Grabstein schreiben lassen: Arbeit war sein Leben. Nie dachte er an sich, nur für die Seinen streben. Das war seine höchste Pflicht. Also würde man sagen, das ist eine Todesanzeige für ein Pferd. Das ist ein Weg, wie man ein Ackergaul verscharrt. Arbeit war sein Leben. Oh. Warum gibt's mich? Weil Gott ein Wesen schaffen wollte, in dem er gegenwärtig ist, in dem er Wohnung hat, durch seinen Odem, durch seinen Geist. Der erste Mensch trug das Leben Gottes in sich. Der erste Mensch war behaust von Gott, war eine Wohnung Gottes auf Erden, das Zelt, das Gott sich besorgt und gemacht hatte, um darin zu zelten und zu wohnen. Übrigens, als Jesus dann auftritt in der Welt, da heißt es von ihm auch, er zeltete unter uns. Die Herrlichkeit Gottes zeltete in ihm unter uns, war wieder präsent und war wieder gegenwärtig. Und Jesus macht klar, so liebe Leute, wisst ihr was? Ich bin drauf und dran, das zurückzubringen, was am Anfang war, und euch zu dem zu machen, als was ihr am Anfang gedacht wart. So redet er davon, den Geist wiederzubringen. Und dämpft diesen Durst nicht ab. Lösch ihn nicht mit den falschen Dingen, sondern lass zu, dass dieser Durst sein Werk tun kann und dich Christus in die Arme treibt, sodass du merkst, ich möchte ihn haben. Aber dann hat Jesus noch eine Feinheit in der ganzen Geschichte drinnen. Ich gebe euch den Heiligen Geist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift sagt. So ist auch korrekt übersetzt. Und er sagt, wisst ihr, wer in einem Verhältnis zu mir lebt, der ist Träger dieses Lebens, Träger dieses Heiligen Geistes, in dem hat er Wohnung genommen und dieser Geist kommt nicht nur auf euch für eine kurze Zeit zur Erfüllung einer Aufgabe, sondern dieser Geist wird in euch sein und aus euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen, denn unsere Luther-Übersetzung von des Leibe ist hier nicht korrekt. Es heißt nicht, von diesem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sondern koilia, aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes kehrt zurück und kommt auf euch und wird in euch wohnen und ihr werdet wieder die Wohnung Gottes sein und aus euch wird alles herauskommen mit Frische, mit Leben, mit Lebendigkeit. Ströme übrigens, ist herrlich. Kein müdes Tröpfeln, auch nicht ein einmaliger Schwall, sondern Ströme, die aus mir herausfließen, weil Christus in mir wohnt durch den Geist und dieser Geist mit einer unerschöpflichen Fülle und Beständigkeit aus mir herausfließt zu dieser Welt. Ströme, ständig fließend. Jesus verlangt ja an keiner Stelle von uns, dass wir irgendetwas aus uns herauspressen. Er schenkt es ja, er füllt randvoll mit Liebe, die man weitergeben kann. Er ist die Geduld, die ich für andere Menschen brauche. Und er ist da mit seiner Barmherzigkeit, um jedes kalte Herz warm und mitfühlend zu machen. Und er ist da mit aller seiner Kraft, in aller Müdigkeit. Er ist da, beständig, fließend. Wasser, das ich dir geben werde, das wird ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt, hat Jesus der Frau am Jakobsbrunnen gesagt. Und der Herr wird dich immer da führen, und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Jesaja 58, Vers 11. Und das gilt zuerst uns. In unserer Trockenheit und Dürre ist er das Wasser. Wir können wieder blühen und gedeihen, Frucht bringen, aufgehen. Und dann bleibt es nicht bei uns, sondern es fließt zu den anderen weiter. Dein Leben wird zu einer Labsal. Und überall, wo du bist, wird's besser, denn du bist Wasser auf verdurstendes Land. Wasser in Dürre und Trockenheit. Aber du hast es nicht erzeugt, sondern du bist nur der, durch den das hindurchströmt und einer Welt dient. Manche sagen, ich bin schon ein älterer Pott und ich habe schon gewisse Risse. Andere sagen, bei mir war es überhaupt nie anders. Ich bin schon halb zerbrochen durch die Welt zur Welt gekommen. Und manche sagen, ist das wirklich wahr? Durch mich soll Wasser des Lebens in diese Welt hinausströmen. Es gibt ein einfaches Geheimnis an der Stelle. Rissige Pötte sind wunderbar durchlässig für Wasser und Licht. Risse zu haben, beschädigt zu sein, weniger zu werden, nicht mehr so toll auftreten zu können, endlich aus dem Weg gehen, ist eine wunderbare Gelegenheit Gottes, mit allem, was er ist, zu kommen und durch mich diese Welt zu segnen. Und ich frage mich, ist das nicht eine unglaublich schöne und anziehende Art zu leben? Möchtest du niemand sein? Oder möchtest du nicht jemand sein, an dem sich andere erfrischen? Stell dir mal vor, um dich herum breitet sich die Wüste nicht weiter aus, sondern das Leben. Um dich herum fängt es an zu grünen und zu blühen, denn du bist Wasser auf verdorrendes Land. An dir richten sich die Menschen wieder auf. Du bist eine Labsal für deine Umgebung. In dem, was du sagst, in dem, was du bist, in dem, was du tust. Von dir geht etwas aus der blühen andere daran förmlich auf. Und an dir bekommt man etwas mit von der Gegenwart Gottes. Jeder Tag ist mit zahllosen Möglichkeiten dafür gesegnet. Jeden Tag kann man ein durchlässiger Mensch sein. Wenn ich jemanden vergebe, der mich verletzt hat. Übrigens, wenn ich vergebe, dann gebe ich Jesus auch eine Chance, bei mir zu heilen. Wenn ich ermutige, wenn jemand niedergeschlagen ist, wenn ich ihn tröste, Mitgefühl und Mitleid äußere, wenn ich Menschen ansehe, verstehe, wahrnehme, zu jemandem gehe, der vielleicht allein ist, oder einem Kind Zeit und Zuwendung schenke. Es gibt zahllose Möglichkeiten. Der Geist ist ja nicht nur frisch, lebendig, Fülle, Leben, Wasser. Er ist auch unglaublich kreativ. Und so lädt Jesus an diesem höchsten Tag des Festes ein. Wenn du dürstet, der komme zu mir und trinke. Der Trank ist er übrigens selbst. Und wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift es sagt. Und wenn der Geist zurückkommt, kommt er zu denen, die an ihn glauben. Und wenn der Geist kommt, dann wird er sich ausbreiten, durch uns hindurchfließen. Egal, ob wir so einen Durchmesser haben oder vielleicht nur 2 Zentimeter. Entscheidend ist nicht, wie viel da durchfließt, sondern dass es das Leben ist, das Wasser des Lebens. Aus eurem Innersten wird lebendiges Wasser fließen, weil ich in euer Innerstes eingezogen bin. Und da habe ich nicht nur den Durst nach Leben gestillt, sondern da habe ich alles gegeben, was notwendig ist, damit man wieder ein Mensch wird, wie am Anfang gedacht war. Denn wie Israel seid ihr in dieser Welt die Leute, an denen Gott erkannt werden soll. Und dazu hat er alles geschenkt. Man braucht es nur im Glauben annehmen. Amen. Jesus Christus, ich danke dir einfach für diese grandiose Ökonomie, dass wir nicht in die Verlorenheit hineintaumeln müssen, dass wir nicht aus uns selber etwas herauspressen müssen, dass du selbst unseren Durst und Hunger nützt, damit wir uns beständig nach dir ausstrecken. Ich danke dir auch, dass wir den Geist nicht ständig nur behaupten müssen und das Leben immer nur behaupten müssen, das Wasser immer nur behaupten müssen, sondern dass du uns einlädst, Moment für Moment darauf zuzugreifen, es auszuleben, was du in uns angefangen hast. Und dann kann unser Leben zu einem Licht werden, zu einer Freude. dann kann unser Leben dieses Fest werden, wo andere sich laben und wo andere genießen dürfen, was du durch uns ihnen schenkst. Und alles von dir. Und dafür danke ich dir. Amen.